wie kommen wir aus dieser Situation jetzt wieder raus?
Mensch, wir sprechen über eine Beerdigung, ist heute gewesen und wir haben beide gelacht.
Ja.
Darf man das eigentlich? Du lebst 87 Jahre dafür, dass dann 5 Sätze über dich verloren werden und dann war's das?
Deswegen wehe, wenn ihr mich in eine Kapelle bringt.
Podcast ohne Namen. Mit unseren Frauen Liane und Silke.
Carsten, jetzt haben wir wieder fast eine Stunde für uns. Was machen wir denn heute?
Boah, Michi, aber nicht wieder das vom letzten Mal.
Okay, aber trotzdem Abfahrt jetzt.
Sag mal, Silke, weißt du überhaupt, wo die Männer beim letzten Mal waren?
Ich habe keine Ahnung und ich war eben etwas schockiert, als sie sagten, aber nicht das wie vom letzten Mal.
Ja, ich auch.
Ich denke, wir sollten dann nachher nochmal nachhaken.
Ja, aber im Zweifel lassen wir ihnen ja auch
die
gerne
beiden
ihre
kommen zurecht.
Freiheit.
Du, und ich denke, dass Michael Carsten gerade eine ähnlich lustige Geschichte erzählen wird, wie ich dir jetzt erzähle, denn traurig ist, meine Tante ist verstorben und in einem Alter von 87 Jahren und sie war auch schon phasenweise sehr dement und ist ganz ruhig eingeschlafen, so wie man sich würdig einen Tod wünscht. Mhm. Aber heute war eben die Beerdigung.
Okay.
So, und die Geschichte dahinter ist, Liane, Lianchen, habe ich ja gemerkt beim letzten Mal. Ich habe ja gesagt, ich vergesse das nie wieder.
Ich wusste.
Die Geschichte ist, pass auf, hat eine kleine Vorgeschichte. Ich war gestern in Stuttgart und hatte da eine Keynote und habe gesprochen, war total gut, aber ich musste ja eben nachts zurückfahren. Mhm. Kommt nachts um 2 nach Hause und war alles entspannt. Michael war auch tatsächlich gerade erst gekommen, weil er noch irgendwie ein Gutachten geschrieben hatte. Und dann denke ich mir, okay, jetzt kannst du noch so 6 Stunden schlafen, dann fertig machen für die Beerdigung. Ist ja alles safe. Der Wecker klingelt, ich stehe auf, ich mache mich fertig. Michael fährt noch kurz ins Büro, kommt nach Hause. Wir fahren los zur Beerdigung von Tante Maria. Und in Twistringen, wo ich eben geboren bin und wo auch eigentlich der größte Teil meiner Familie nach wie vor lebt, sind die Beerdigungen oft katholisch. In dem Fall auch, meine Familie ist im größten Teil noch katholisch. Mhm. Einige, von denen ich weiß, die ausgetreten sind, so wie ich auch, aber dazu kommen wir mal später. Die Beerdigungen laufen in erster Linie noch katholisch ab. So wirklich, ne? In der Bestattungs-, in Twistringen heißt das sogar Leichenhalle, so bin ich aufgewachsen.
Okay.
Fieser Begriff,
ja,
ehrlicherweise. Genau.
Ja.
Wieder in der Kapelle, Andacht, keine Ahnung. Mhm. Andachtskapelle, Friedhofskapelle, so.
Ja.
Da trifft man sich, dann geht man auf den Friedhof, dann ist die Beisetzung und danach findet ein Gottesdienst statt. Das war in meinem Kopf. Was passiert ist, wir fahren los. Wir sind ausnahmsweise mal pünktlich und ich sag noch zu Michael, ey, das wird eine super volle Beerdigung, weil ne, meine Tante war, die war echt ein ganz, ganz toller Mensch und ein sehr, sehr sozialer Mensch und hat in der Regel Menschen auch nur Gutes getan. Also dachte ich, die Beerdigung wird ganz voll. Wir fahren auf dem Parkplatz der Friedhofskapelle und ich erzähle Michael noch, ey, ja, aber trotzdem ist jetzt gleich 11 Uhr war die Beerdigung, 11:30 waren wir da, ist wahrscheinlich alles voll, wir kriegen keinen Platz mehr. Wir fahren auf den Parkplatz und ich denke mir, wieso können wir denn auf den Parkplatz fahren? Okay.
Doch nicht so viele Menschen, wie erwartet.
Es stehen auch Menschen, die uns angucken. Auch irgendwie seltsam. Ich dachte, Twistring ist doch eigentlich freundlich. Ich sage freundlich Moin, wir steigen aus. Mondän gekleidet in Schwarz mit Walle-Walle-Mantel und Täschchen an der Hand und Klackerschuhen. Nee, Quatsch, aber eben angemessen gekleidet.
Ja.
Ich glaube, es gibt ja für Beerdigungen manchmal unterschiedliche Dresscodes.
Ja, inzwischen immer mehr.
Mhm, genau. Auf jeden Fall waren wir schwarz angezogen. Und ich traf auf Leute, die uns komisch anguckten, die eben nicht schwarz angezogen waren. Wir gehen in die Friedhofskapelle oder in den Vorraum der Friedhofskapelle, wo dann diese Kondolenzbücher auslegen, wo man sich einträgt. Waren noch gar nicht viele Leute eingetragen. Ich trage uns ein. Ich trage ein. Michael und Silke Müller, geborene Schwarze, gucken in die Trauerhalle, so heißt es Trauerhalle auch, Leichenhalle, und sehen Sarg und denken mir, okay, schräg, Tante Maria ist eingeäschert worden, aber gut, wird alles seinen Grund haben. Michael steht neben mir, guckt nochmal auf das Kondolenzbuch, zeigt mit dem Finger und boxt mich leicht und unauffällig in die Seite und ich sehe nicht den Namen meiner Tante, sondern einen anderen Namen einer Beisetzung, so traurig wie das ist, weil es war auch ein Trauerfall und auch eine Beisetzung, einer Person, die ich nicht kannte. Und wir haben uns beide angeguckt und gedacht, ah,
so ein Scheiß passiert nur uns. B, wie kommen wir aus dieser Situation jetzt wieder raus? Und sind dann im Walle-Walle-Mantel wieder zum Auto, haben nochmal freundlich wie Queen Elizabeth gegrüßt. Also in Twistring, falls das jemand hört, unseren Namen auf einer Liste gelesen hat, auf der Beerdigung, wo er weiß, tut mir unfassbar leid, aber wir waren auf der falschen Beerdigung. So, ich guck dann nochmal in die Trauerkarte, wo wir wirklich hin müssen. Wir gehen dann zu...
Ihr habt also den Namen in der Kondolenzliste stehen lassen, also die Angehörigen.
Ja, soll ich den durchstreichen oder was? Um mal Schmerzen? Das ist ja noch peinlicher. Und fahren dann in die katholische St. Anna-Kirche zu Twistring, setzen uns in die Bank neben meinem Onkel und sagen, hallo. Wir haben das nachher aufgeklärt. Es gab an einem ja eigentlich trotzdem traurigen Tag dann einen kurzen fröhlichen Moment des Gelächters über uns.
Auch wir lachen jetzt ja gerade darüber. Ja,
und wir haben meine Tante gut sozusagen, glaube ich, zu ihrer letzten Ruhestätte gebracht. Kleine Anekdote ist noch, dass wir mit der Urne gemeinsam mit der Trauergemeinde an einer Grundschule vorbeigezogen sind und die Kinder nochmal sehr fröhlich fragten, warum weint ihr denn? Es war gerade große Pause. Da sieht man mal, wie unbedarft Kinder sind,
ja,
und wie viel Fröhlichkeit die auch bringen können bei jedem. Das hast du gesehen. Jeder hatte dieses verschmitzte Lächeln plötzlich auf dem Mund. Und naja, dann sind wir zu dieser Trauerfeier gegangen. Anschließend haben wir noch kurz bei meiner Cousine zu Hause einen Kaffee getrunken, Süppchen gegessen, meine Tante angestoßen. Und dann war es am Ende die richtige Beerdigung. Für uns die richtige. Die andere Beerdigung war natürlich auch eine richtige. Ja, mit einem versöhnlichen Ende. Und ich glaube, Liane, damit treffe ich eigentlich dein Thema, wo ich gedacht habe, lass uns mal darüber sprechen, was Tod eigentlich in unserer Gesellschaft bedeutet. Für Kinder scheinbar nichts, weil die sagen, warum weint ihr denn alle? Und dass die das noch nicht so richtig wahrnehmen. Und wie Menschen eigentlich mit diesem Thema umgehen, weil das ist ja schon seltsam. Und ich glaube, du hast in der ersten Folge erzählt, als Trauerrednerin, hast ja einen ganz besonderen Blick auf den Tod, oder?
Ja, absolut. Also in meiner Rolle als Lebensrednerin, wie ich es ja gerne nenne, musste ich natürlich gerade auch lachen und schmunzeln und habe mir gleichzeitig eben die Frage gestellt, die mir so oft gestellt wird. Ne? Was denken jetzt eigentlich unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn sie das jetzt hören? Oh Mensch, wir sprechen über eine Beerdigung, ist heute gewesen und wir haben beide gelacht.
Ja.
Darf man das eigentlich?
Pietätlos, unangemessen.
Ja, genau. Mhm. Tatsächlich ist das eine Frage, die mir häufiger gestellt wird, ne? Also, oder im Gespräch, im Angehörigengespräch, wenn ich vorher da bin und wir bereiten uns vor auf diesen Tag gemeinsam, dann kommt manchmal so ein ganz vorsichtig dieser Wunsch auch noch zu sagen, aber es ist auch nicht schlimm, wenn wir mal lachen. Und ich möchte an dieser Stelle einfach mal direkt an alle sagen, die diesen Gedanken vielleicht gerade hatten, ja, das ist erlaubt. Man darf lachen. Man darf darüber lachen.
Das beruhigt mich etwas.
Ja, also natürlich auf eine immer würdevolle Art und Weise. Aber wie viele Menschen kennen wir denn bitte schön alle, die sich das wünschen würden? Ich gehöre auch dazu. Ich weiß, dass es schwer ist, dass dieser Wunsch in Erfüllung geht. Ne? Dass Menschen da sitzen und sich an dem Tag erinnern, an das Leben und auch mal lachen. Aber erstmal glaube ich, dass die Menschen dafür auch die Erlaubnis brauchen.
Wir sind ja jetzt so thematisch eigentlich mittendrin, ne? Und sind schon eigentlich bei dem wirklichen Abschluss gar nicht mehr beim Sterben, sondern wir sind ja theoretisch schon beim letzten Akt, wie man so schön sagt, nämlich der Beisetzung.
Ja.
Und wir haben, wenn ich mich erinnere, als wir uns vorgestellt haben in unserer wirklich, also allerersten Folge.
Folge 0.
Ja, in der Folge 0 darüber gesprochen, was wir so machen. Und dann hast du erzählt, dass du Trauerrednerin bist, natürlich ganz viele andere Sachen, dass du Coach bist und Trainer und so weiter und so fort. Keynote-Speaker und was mir zu dir noch alles einfällt. Insbesondere ein sehr sympathischer Mensch einfach, das steht ja immer hinter der Fassade. Hast du eben auch von dieser Tätigkeit der Trauerrednerin gesprochen und dass du es eigentlich gar nicht Trauerrednerin, sondern Lebensreise und Lebensfeier nennst, wenn du zu einer Beerdigung gehst. Jetzt ja, genau. Wird sich aber der eine oder andere ja fragen, wenn ich sage, ey Leute, wenn ihr sterbt, ne, schreibt irgendwo im Testament nur mit Liane Wodke. Also ihr sterbt nicht mit Liane Wodke, aber sie ist vielleicht dann Teil der Beerdigung. Wie man das denn wird und wie man auf diesen schrägen Gedanken kommt, dass man sagt, man spricht freiwillig über übrigens fremde Menschen für dich in dem Moment, ohne geistlichen Bezug, weil du bist ja jetzt nicht irgendwie, hast keine Position in der Kirche, wenn ich das richtig verstehe.
Ja, genau.
Erklär mal, wie das geht. Wie wird man denn Trauerrednerin?
Also in meinem Fall ist diese Idee ja entstanden, dass ich einen innerlichen Wunsch gespürt habe mit meinen Möglichkeiten, die ich habe, mit dem Reden, mit Menschen abholen, mit dem Reden, Kontakt zu den Menschen aufzunehmen, wenn ich rede, gerne auch für etwas einsetzen möchte oder einsetzen wollte, was aus meiner Sicht total sinnvoll ist und was Menschen hilft. Und
ja, aber ich muss da einmal reingehen, weil krass ist doch, das kam dir ja nicht im Schlaf und du bist morgens am Frühstückstisch mit Carsten gesessen und gesagt, oh, ich habe eine Idee, ich will jetzt irgendwas tun.
Nein, nein, die Vorgeschichte, die haben wir in der ersten Folge 0 ja auch schon mal angerissen. Ja,
aber da muss ich einmal reingehen, weil krass ist, wenn wir über diese Brustkrebsgeschichte sprechen, wir heute nicht intensiv. Mhm. Aber Krebs, und ich erzähle dir nachher nochmal vielleicht davon, dass meine beiden Eltern ja auch an Krebs verstorben sind, bedeutet für viele immer noch, auch wenn es gut heilbar ist und viele Krebserkrankungen eine mittlerweile gute Prognose haben, dem Tod ins Auge zu sehen. Mhm. Und dann frage ich mich, und deswegen spreche ich dich so direkt drauf an, habe ich mich tatsächlich schon öfter gefragt, wenn man das gemacht hat, und ich weiß nicht, ob dir das auch so kam, der Gedanke, okay, ich könnte, was passiert eigentlich, wenn ich es nicht schaffe? Ja, dann ist man tot, super, aber was passiert, wenn ich es nicht schaffe? Mhm. Dass man sich bewusst dann dafür entscheidet, mit diesem Thema, vor dem man sehr viel Angst hat, auseinanderzusetzen und sagen, doch, ich gehe da ganz bewusst rein. War das schwer für dich oder war das sofort ein Gedanke zu sagen, okay, das ist für mich ein Impuls, diese Krankheit gewesen, dass ich das machen möchte?
Ja, absolut. Also das ist gewachsen, dieser Gedanke. Der war natürlich nicht von Anfang an da. Aber genau damit fing das an, dass ich mir natürlich die Frage gestellt habe, was ist denn eigentlich, wenn das hier schief geht? Und dann kam dieser Gedanke mit dazu, dass ich wirklich gedacht habe, ich möchte auf gar keinen Fall, dass auf meiner Beerdigung, also A, wollte ich nie in einer Kapelle sein, mein ganzes Leben lang nicht und wollte es auch nicht an diesem Tag, aber das ist mein persönlicher Wunsch und das ist auch, und darum geht es ja auch, das herauszufinden, was man selber möchte. Und dann habe ich gedacht, wenn dann alle kommen, die ich so lieb habe, also meine liebsten Menschen in meinem Leben in Schwarz und traurig sind, das war eigentlich für mich die schlimmste Vorstellung in diesem Moment. Ich habe gar nicht so viel darüber nachgedacht, weil ich tatsächlich schon immer einen relativ klaren Blick so darauf hatte und gesagt, okay, wenn ich weg bin, dann bin ich eben weg. Aber das Problem ist ja das, oder die Schwierigkeit ist ja die Menschen, die man hinterlässt. Und natürlich war mir klar, dass ich mir nicht wünschen kann, dass die Menschen nicht traurig sind. Wenn ich es könnte, dann wäre das, wir sprachen letztes Mal auch von Superkraft, dann wäre das auch eine Superkraft, die ich mir gewünscht hätte. Aber das geht natürlich nicht. Und dann ist noch in Kombination dazu, meine Tante ist verstorben und war auch ein super sozialer Mensch, hat ganz viel in ihrem Leben gemacht, geleistet. Mhm. Meine Tante hatte nicht viel Geld und trotzdem hat sie jeden Euro, den sie über hatte, irgendwie gespendet und hat sich um viele Menschen bemüht, hat geholfen an allen Ecken und Kanten. Und ich saß auf dieser Trauerfeier, war wirklich eine Trauerfeier, und davon habe ich nichts gehört. Ich habe gehört, dass wann meine Tante wo zur Schule gegangen ist, wann sie, und das war ein freier Redner, und was sie alles an Jobs gemacht hat in ihrem Leben und dann eben auch irgendwie, wie es endet, das war ein klassischer runtergeratterter Lebenslauf. Und ich war total enttäuscht. Und das war nach meiner Geschichte, also nach dieser Krankheit. Und die Kombination aus diesen beiden Dingen, das war dann die Idee, die dann irgendwie zu mir kam, sagen, okay, was kann ich denn tun, um das irgendwie zu verbessern? Und die einzige Antwort, die ich darauf gefunden habe, war, ich mach's selbst.
Und das ist, ich durfte dich ja, oder wir durften dich im Freundeskreis einmal erleben, wenn man so sagt, wo der Vater einer gemeinsamen Freundin verstorben ist. Ich habe das, glaube ich, auch erzählt, ne, dass du dann da über, da er zur See verbunden war und Schiffsmakler und so weiter, dass du das so eine Traumreise eigentlich gemacht hast. Eine Traumreise durch sein vergangenes Leben auf verschiedenen Ebenen auf diesem Segelschiff. Das werde ich gar nicht vergessen. Und als ich heute in der Kirche saß und ein katholischer Pastor vor mir war, der sicher seinen Job gut macht, entsprechend der Riten der katholischen Kirche. Ne? Das ist so, es hat ja bestimmte Abläufe, bestimmte Gebete, die übrigens auch, glaube ich, vielen Menschen dann möglicherweise Halt geben, die absolut das brauchen, um Abschied zu nehmen. Ich möchte das gar nicht kritisieren, nur für mich ist es für den Moment total schräg, dort zu sitzen. Also ich habe mich ja bewusst von der Kirche abgewandt, weil ich nach diesen ganzen Missbrauchsskandalen einfach ein unfassbares Problem damit hatte, mich diesem, ich nenne das immer despektierlich und das wird der ein oder andere jetzt auch kritisieren, wenn ich sage, diesem Verein noch weiter verschreiben zu wollen und dafür auch Geld bezahlen zu müssen, das konnte ich mit mir nicht mehr vereinbaren und habe mich abgewandt. Nicht unbedingt vom Glauben. Ich glaube schon, dass ich einen christlichen Glauben habe, aber eben davon. Jetzt sitze ich also in dieser Kirche, knie auf, man geht ja trotzdem, das ist schräg, ne? Man tritt aus und geht die katholischen Riten trotzdem mit. Man betet alle sakralen Gebete, die man irgendwie gelernt hat in der Kindheit schon. Man kniet sich zur Kommunion auf diese echt harten Kirchenbänke. Mhm. Ist ein bisschen demütigend. Also Gruß an Twistringen, vielleicht kann die Kirche mal so Polsterknie schon vielleicht draufziehen. Und hört zu. Und hört zu, wie der Pastor sagt, in einer Fürbitte möglicherweise, wir bitten für denjenigen, der nach uns folgt. Also es war heute nicht, aber es sind ja klassische Fürbitten, ne? Der Tante Maria oder Maria Schwarze nachfolgen wird, der Erste unter uns. Und es ist alles so nüchtern. Und genau das, was du gerade sagst, es waren persönliche Worte, aber irgendwie waren sie nicht persönlich. Irgendwie war es nicht liebevoll, sondern es war so dieses, ja, es gab ein Vorgespräch, aber das wurde dann runtergerattert. Und es war keine Bindung und keine Emotionen zu spüren. Da habe ich gedacht, du lebst 87 Jahre dafür, dass dann 5 Sätze über dich verloren werden und dann war es das? Ja, es war es, weil ich bin tot dann im Zweifel. Ja, es war es dann. Aber das kann doch, wenn wir in unserer Gesellschaft über Achtsamkeit, über Liebe, über Wertschätzung, über gesehen werden, gehört werden, das kann doch nicht alles sein.
Nein, und das ist auch die Erfahrung, die ich gemacht habe. Ich habe inzwischen so ungefähr 300 Menschen verabschiedet und die Erfahrung ist ja auch schon gewachsen jetzt in dieser Zeit, dass die Menschen das auch als wirklich hilfreich und sogar auch heilsam empfinden, wenn sie sich vernünftig verabschieden können. Vernünftig setze ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Da hat sicherlich jeder einen anderen Blick drauf. Was bedeutet das für mich? Und die Menschen, die in die Kirche gehen, die haben ihren Grund dafür.
Absolut. Absolut. Und auch Halt, ja.
Aber ich sehe eben auch, dass das mit einem Abschied, der bewirkt, dass wir den Menschen gemeinsam, und das ist immer meine Idee dahinter, dass wir den Menschen nochmal gemeinsam erleben. Dass wir wirklich nochmal in die Zeit zurückgucken, als dieser Mensch noch mitten im Leben stand. Weil ganz oft ist das der Fall, dass das Ende, also die letzten vielleicht 1, 2 oder 3 Jahre nicht mehr so schön waren. Oder auch die letzten 1, 2 oder 3 Wochen.
Zumindest wenn es irgendwie krankheitsbedingt genau. War oder irgendwas, ne?
Oft ja. Ist das so. Und dann liegt der Fokus sehr stark darauf. Und ich bin schon im Gespräch, ist meine Intention, mein Interesse schon, zu sagen, okay, es war ja noch eine ganze Zeit davor, wollen wir da nochmal hingucken? Was war denn da eigentlich? Und die Menschen spiegeln mir zurück, wenn sie die Chance haben, ihren Menschen nochmal zu erleben, dass sie sich viel, viel schöner verabschieden können. Und das ist der Grund, warum ich das so, ich persönlich das so wichtig finde, dass mir das idealerweise in jeder Lebensfeier gelingt, dass wir noch einmal gemeinsam uns mit diesen Menschen auch ein Stück weit verbinden, dass wir die Geschichten wiedererkennen, dass wir auch mal lachen dürfen und auch traurig sein dürfen. Das gehört natürlich mit dazu.
Aber ist das nicht so, wenn ich mir das vorstelle, du kommst zu für dich in dem Moment sehr fremden Menschen in deren Intimsbereich, nämlich nach Hause, nehme ich an in der ja, Regel, ne, dass ja. Du die Menschen zu Hause besuchst.
Zu 99%.
Mhm. Und du hast ja keinen Hintergrund im Sinne, was ich eben sagte, geistlicher Hintergrund, dass es eben nun mal zu deinem Beruf dazugehört, sondern du machst es mit einer großen Empathie, ehrlicherweise auch einer Leidenschaft, wenn man es so sagen möchte, Menschen zu begleiten. Und ich habe dann gedacht, okay, heute wäre das okay gewesen, weil es ist der Abschluss eines möglicherweise erfüllten, sicherlich auch fordernden Lebens gewesen, aber wenn man sein Leben gelebt hat. Wenn du sagst, du hast, und die Formulierung fand ich übrigens unglaublich schön zu sagen, ich habe 300 Menschen verabschiedet, dann sprichst du nicht, ich habe 300 Beerdigungen begleitet, sondern du sprichst ja von den Sterbenden, von den Verstorbenen im Mittelpunkt, ne? Du verabschiedest diesen Menschen.
Ja.
Dann sind ja bei diesen 300 Geschichten nicht nur die 87 oder 90 oder vielleicht auch noch älteren Senioren, die gehen durften, vielleicht auch selber gehen wollten, weil das Leben beendet ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Triffst du auf fürchterliche Geschichten wie plötzliche Krankheit, Unfall, Kinder möglicherweise? Ist das aushaltbar für dich?
Also erstmal erste Frage, treffe ich darauf? Ja, das gehört auch mit dazu. Und ist das aushaltbar für mich? Ja, ich würde nur nicht aushalten sagen. Es ist so für mich dieses, mit welcher Haltung und mit welchem Fokus gehe ich in so eine, ja, in so ein Gespräch schon mal und auch dann in so eine Lebensfeier, in so eine Zeremonie rein. Und für mich ist immer ganz klar, wenn mich die Bestatter anrufen, ich habe mich in all diesen Bereichen selbst auch sehr weitergebildet, muss ich auch dazu sagen. Das hilft mir natürlich als Background überhaupt erstmal in so eine Familie reinzugehen, zu wissen, wenn ich komme, dann haben die erstmal, die meisten haben ganz viel Respekt und sogar Angst vor dem Tag, wenn die Rednerin oder der Redner reinkommt, vor der Tür steht, wie auch beim Pastor. Es wird sicherlich nicht anders sein. Mir ist das ganz bewusst. Ich spreche das sofort an und versuche im ersten Schritt erstmal nur die Angst zu nehmen und auch zu sagen, ich weiß, dass sie vor diesem Moment jetzt, dass sie sich nicht darauf gefreut haben, nicht auf mich. Und ich nehme das nicht persönlich. Es ist völlig okay. Und das ist das Erste, was ich anspreche. Wenn sie eine Pause brauchen, gehen sie einfach. Ich empfinde das nicht als unhöflich. Aber manchmal müssen wir einfach aus einer Situation raus, dann tun sie es doch bitte. Und so kommen wir eigentlich relativ schnell auf eine persönliche Ebene. Und ja, und dann sind diese Geschichten mit dabei. Und das, was mir hilft, und das sagen mir übrigens ganz, ganz viele Menschen, sagen als Erstes, wenn sie hören, was ich mache, sagen zu mir, ich könnte das nicht. Das höre ich ganz oft. Ich muss immer schon weinen bei einem traurigen Film. Oder wenn ich bei einer Beerdigung bin, muss ich immer weinen. Und soll ich dir was verraten, Silke? Ich auch. Ich bin, glaube ich, die Erste, die weint bei einem traurigen Film. Und ich bin auch die Erste, die weint, wenn von meinen Freundinnen oder von meinen Freunden Eltern sterben. Wir sind langsam in dem Alter, wo das passiert.
Ja.
Wir sitzen zusammen und ich weine mit. Und ich sitze auf jeder Beerdigung, auf der ich zu Gast bin, und weine. Aber der Unterschied ist, dass der Fokus an diesem Tag ein ganz anderer ist. Mein Fokus liegt darauf, dass ich heute der Anker für diese Menschen bin. Ich bin heute die Person, die ihnen hilft, diese Situation irgendwie nicht nur durchzustehen, sondern im besten Fall sogar noch als eine schöne Erinnerung mitzunehmen. So komisch das auch klingt. Aber aus meiner Sicht sollte der Teil des Abschiedes, der Teil der Rede, der darf eine schöne Erinnerung sein und keine schlimme. Und das möchte ich erreichen und das erreiche ich in der Regel. Und das ist die schönste Antwort darauf, warum ich das tue. Weil genau diese Rückmeldung ist ja unbezahlbar.
Und ich, also wenn ich dir so zuhöre, dann habe ich so einen kurzen Flashback-Moment. Und wenn heute Tag der Wahrheit ist und ich schon erzählt habe, dass ich auf falsche Beerdigung gehe. ist das so, dass wenn ich zurückblicke, das wissen auch nicht unbedingt viele, zumindest der engste Kreis, dass wir eine Familiengeschichte haben, die nicht ganz einfach war, weil meine Eltern schon sehr, sehr lange verstorben sind, beide an Krebs, und beide waren zeitgleich erkrankt. Im gleichen Jahr kam die Diagnose bei meiner Mutter mit Eierstockkrebs und meinem Vater mit Darmkrebs im Endstadium im Abstand von 3 Monaten. Und mein Vater ist sehr schnell gestorben. Er war auch nicht unbedingt der typische Arztgänger. Vielleicht war das ein Grund mit, ne? Weil normalerweise sagt man, Darmkrebs ist ja ganz gut heilbar, aber zumindest hatte er einen kurzen Leidensweg, den aber meine Mutter mit der gleichen Erkrankung, Krebserkrankung, mit begleiten musste. Und selber hatte sie dann, was weiß ich, seitliche Ausgänge, Perücke, und sieht ihren Mann sterben und muss das begleiten. Also es war wirklich hart und das liegt schon ganz, ganz lange zurück. Also wir sind schon bei 18 und fast über 20 Jahren. Und das heißt, ich bin ganz, ganz früh, wenn du so willst, Waisen geworden. Andere Kinder haben ein viel, viel schlimmeres Schicksal, dass sie ganz wirklich früh Waisen sind. Ich war ja immerhin erwachsen.
Wie alt warst du?
Ich war bei, jetzt muss ich mal eben zurückrechnen, bei meinem Vater war ich 24 und bei meiner Mutter gerade 27 geworden. Ja, das ist natürlich, genau, also man ist erwachsen, ne? Gar keine Frage. Ich war verheiratet mit Michael, wir haben uns da durchgetragen, mein Bruder ist 8 Jahre älter, und trotzdem fühlt man sich so zurückversetzt als Kind, weil man Dinge alleine regeln muss und plötzlich in die Verantwortung gerät, was ja eigentlich nicht zu der Verantwortung gehört. Und wenn ich jetzt darauf blicke, wie war denn eigentlich der Abschied, dann muss ich dir sagen, ich glaube, es gab gar keinen richtigen Abschied. Also es gab natürlich das Begleiten der Krankheit, der Sterbeprozess. Ich war bei beiden Eltern im Raum, als sie verstorben sind. Und das war vielleicht heilsam zu sehen, wie ist das Sterben. Ich glaube auch übrigens auch daran, dass Sterbende manchmal selber entscheiden, muss jemand am Bett stehen oder nicht. Das können Unfallopfer nicht, das können ganz, ganz tragische, schicksalhafte Sterbeprozesse oder Menschen, die sterben, nicht. Aber in dem Fall, glaube ich, kann was an dieser Theorie dran sein, ne? Dass man sagt, man möchte, dass jemand dabei ist oder eben nicht, dass jemand im Sterbeprozess dabei ist. Mindestens waren wir alle dabei und haben das begleiten dürfen. Das war vielleicht ein Abschied. Diese Riten, die dann ansetzen, insbesondere. Und diese Kritik muss ich einfach äußern, auch insbesondere in der katholischen Kirche, was sehr nüchtern für mich wirkt, was auch Halt geben kann, aber was für mich zu nüchtern war, ist an mir total vorbeigezogen. Und ich kann mich, und das finde ich tragisch, an kein persönliches Wort an der Kirche erinnern. Ich weiß, wir saßen in dieser Kirche. Ich weiß, es war unfassbar kalt. Ich glaube, das kennt jeder, der mal auf einer Beerdigung dann in einem Gotteshaus hinterher war. Ja. Es war unfassbar kalt. Ich kann mich, Liane, an kein einziges Wort über meine Mutter oder meinen Vater erinnern. Und das finde ich auch tragisch, ehrlicherweise, ja, weil absolut. Es insofern keinen Abschied gab. Und ich glaube, dass was du machst, ist so unfassbar wertvoll, auch das Thema Tod zu entmystifizieren ein bisschen. Weil wer spricht schon, ich meine, wir setzen uns hier hin, ich erzähle dir von einer falschen Beerdigung und dann reden wir plötzlich über den Tod. Und die Leute, die uns jetzt zuhören müssen, denken, Mädels, kommt mal klar, es wird das Leben gefeiert, nicht der Tod. Aber es gehört ja irgendwie dazu, oder? Der Tod gehört zum Leben dazu.
Das ist doch unser Spiegel. Wenn wir das verstanden haben, was du gerade gesagt hast, also erstmal, Silke, will ich sagen, dass du, was du gerade erzählt hast, das ist wie schade das ist, oder? Dass du dich daran erinnern kannst, noch, ich sag jetzt mal, was auf der Beerdigung von deiner Freundin gewesen ist, von dem Vater und bei deinen eigenen Eltern nicht mehr. Und das zeigt ja auch wirklich, wie wichtig das ist und wie wichtig es auch ist, um sich zu erinnern, um sich heilsam auch zu erinnern. Und jetzt habe ich die Frage vergessen, die du mir gerade gestellt
hast. Es war ja keine Frage, es war irgendwie so diese Feststellung, dass der Tod zum Leben dazu gehört. Und genau das, was du gerade sagst, weil das bedeutet am Ende, dass so ein Tag, an dem dieser eine Abschied, auf den das Leben hinausläuft, nämlich das Sterben und das sich verabschieden müssen, ob wir wollen oder nicht, dass der keine Bedeutung hat? Also darüber habe ich echt oft schon nachgedacht, wenn ich überlege, an wie vielen Beisetzungen ich teilnehmen musste, muss man in dem Fall ja sagen, man lässt ja niemanden gerne gehen. Und wie wenige Beisetzungen einen wirklichen Abschied als Lebensfeier, wie du das so schön sagst, bedeutet haben, das bringt mich sehr zum Nachdenken, wie wir insbesondere in unserer Kultur damit umgehen. Denn eigentlich ist kein Abschied, ist ein Tag, da geht man hin, im schlimmsten Fall, das muss ich auch so böse sagen, ist eine Tradition. Ja, aber im schlimmsten Fall muss ich hinterher noch Butterkuchen oder Eierbrot essen in irgendeiner Gastwirtschaft. Das sind Traditionen. Die will ich auch nicht kritisieren. Es brauchen Menschen vielleicht, um diesen traditionellen Tag irgendwie durchzustehen oder diesen fürchterlichen Tag mit Traditionen durchzustehen. So. Aber ehrlicherweise muss man sagen, was macht man denn? Und jetzt sitze ich hier und überlege wirklich auch andere Trauergeschichten, die ich begleiten durfte. Und kein Einzelner hat einen würdigen Abschied in dem Fall bekommen, dass man ihn in den Mittelpunkt gestellt hat, dass man das Leben eines Menschen, der ganz, ganz viel erreicht hat und Spuren hinterlassen hat, feiert, im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist unser Umgang mit Tod.
Wir müssen eine Doppelfolge daraus machen. Ich steigere mich da gerade voll rein. Du hast gerade das fällt mir das Wort wieder ein, entmystifizieren, hast du, glaube ich, gerade gesagt. Ne?
Ja.
Und genau so ist es. Ich habe aber bei einem Podcast mit Tim Doppel-M Busche, das letzte Gespräch war der Podcast. Und
warte, das müssen wir eben erklären. Ist das Radiosprecher bei Bremen 4 oder
ist das ist der ehemalige Radiosprecher. Oh Gott, ich will jetzt nichts Falsches sagen.
Bei einem bekannten Radiosender in unserer Region.
Ich habe das früher mal gehört, das Gelbe vom Ei. Okay, Tim, das kannst du selbst aufklären.
Das Gelbe vom Ei ist FFN, ich bitte dich.
FFN war es,
natürlich.
Ne? Genau, aber zum Schluss war er, glaube ich, bei Radio Niedersachsen. Und im Moment macht er was ganz anderes. Er beschäftigt sich nämlich auch viel mit dem Thema Tod, weil er nämlich seine Mutter über einen ganz langen Weg noch begleitet hat, in dem Abschiedsweg, und hat gemeinsam mit ihr einen Podcast gemacht. Und auch da war ich einmal als Gast und habe dort mitgeredet. Und Tim sagt immer, und ich finde diese Äußerung wirklich schön, er sagt immer, er hat sich zur Aufgabe gemacht und möchte das Thema Tod aus der dunklen Ecke der Gesellschaft holen.
Ja.
Und ich finde dieses Wording so gut, dass ich mir gar nichts anderes ausdenken will, sondern auch genau das nutzen möchte. Genauso ist das. Diesen Wunsch habe ich inzwischen auch. Und ich glaube, du entwickelst ihn auch gerade nochmal so richtig, oder?
Mhm. Weil es kann sein, dass ich ein Praktikum bei dir machen muss, weil es fängt jetzt gerade auch an, mich sehr zu triggern.
Also es ist einfach, und das kann ich ja auch sagen, es kann eben auch wirklich, es kann ganz viel Positives auch bewirken. Und es ist immer auch die Botschaft in meinen, es gibt immer eine Botschaft in meinen Lebensreden, weil ich immer finde, jeder Mensch, da lässt uns doch etwas. Und da ist doch, in diesem Leben steckt doch etwas für uns drin. Und wenn wir den Menschen heute nochmal fragen könnten, was ihm oder ihr das Wichtigste im Leben war, was wäre das denn? Und wir sind noch da, wir können es noch tun. Und das ist doch eine schöne Botschaft. Wir können rausgehen und wir leben. Und
absolut. Also ich kann mir vorstellen, dass wenn uns Menschen zuhören, dass die sagen, ey, super toll, wie fröhlich ihr und locker ihr das Thema Tod behandelt, aber ich habe einen geliebten Menschen viel zu früh verloren oder sehr tragisch verloren oder ich kann nichts daran positiv finden. Ich glaube, diese diese Wertschätzung oder diese Einschätzung, auch die, allein die Vorstellung, wenn ich Menschen, die mir nah sind, zu früh verlieren würde. Ich glaube, man kann darin keinen Sinn sehen. Ich glaube, man muss wahrscheinlich dann zu gucken, wie kann ich dem Ganzen einen Sinn geben, dass es eben nicht so unsinnig tragisch ist im Sinne von, dieser Mensch hat eben keine Spuren in seinem zu kurzen Leben hinterlassen, sondern wie kann ich diesem Menschen eine Spur geben, nochmal, ne? Ja. Oder eine tiefere Spur geben. Das bedeutet aber doch im Umkehrschluss, wenn du das so sagst, auch, dass man ehrlicherweise das Thema Tod und was es dann auf den Tisch holen muss, richtig?
Unbedingt. Unbedingt. Das Wissen und das Bewusstsein über die Endlichkeit.
Ja, geil, aber jetzt stell dir mal vor, wir haben den Leuten erzählt in der ersten Folge vom Running Dinner und ich sitze da mit meinen Gästen und sage, Leute, super Gesprächsrate, ich möchte mit euch über das Thema Tod und Sterben sprechen. Da haben wir das erste Problem, dann sagen alle,
Also vielleicht müssen wir das nicht beim Running Dinner machen.
Vielleicht mache ich das, mal gucken.
Nein, aber das, ich merke es ja alleine durch die Tätigkeit, also durch das, was ich mache, dass das die Menschen schon interessiert. Also ich werde sehr, sehr häufig darauf angesprochen, sehr häufig.
Ja. Und das eint uns, also wenn ich an diese Geschichte meiner Eltern zurückdenke, dieses darauf angesprochen werden und zwar immer mit einer gewissen, wie soll ich sagen, unsicheren Distanz, die ich total verstehen kann, bis hin zu einer, wie soll ich sagen, Hilflosigkeit im Gespräch, ist uns ganz häufig begegnet. Nämlich wenn Menschen kommen, entweder du siehst die Leute, die dir bewusst aus dem Weg gehen, weil sie wissen, so nach dem Motto, da ist gerade was in der Familie, was echt schwer ist und ich weiß damit nicht umzugehen. Also tut man vielleicht mal lieber so, als wenn man denjenigen gar nicht gesehen hat. Nimmt man niemandem übel, weil das ist eine gewisse Art von Unsicherheit, dass du nicht bewusst zugehen kannst und sagen kannst, ey, so. Genauso ist mir ganz oft die Frage gestellt worden, die ich anfangs übel nahm und am Ende aber sehr gut nachvollziehen kann, im Sinne von, oh Mann, ey, wie haltet ihr das bloß aus? Dann denkst du dir, okay, du stellst eine Frage, willst du die Antwort wissen? Weil die wäre nämlich, ja, was habe ich denn für eine Wahl? Also soll ich jetzt schnipsen? Ich habe in der ersten Folge schon mal geschnipst, ich schnipse mal wieder. Und sagen, ja, ich habe jetzt eine Lösung für alles. Was ist denn das für eine Frage? Das ist so ein gewisser, wie soll ich sagen, so ein Aggressionstrigger, dass du sagst, hör auf, das zu fragen. Ehrlicherweise ist das eine ernst gemeinte Frage von Menschen, die das tun. Und weißt du, was ich immer am allerheilsamsten finde oder fand, wenn Menschen gesagt haben, weißt du was, Silke, ich weiß überhaupt nicht, was ich sagen soll. Fällt überhaupt nichts ein, aber ja. Ich möchte auch einfach nichts sagen. Ich möchte einfach dir sagen, das tut mir unglaublich leid, aber ich finde keine Worte. Das empfand ich als heilsam und habe mir sehr gemerkt, dass ich, bevor ich jemanden nicht anspreche, weil mir das ja manchmal auch so geht, dass du nicht genau weißt, wie reagiert man auf Menschen, dass dieser eine Satz, ich weiß ehrlicherweise nicht, was ich dir sagen kann oder soll, bei einem Blick in die Augen eine unfassbare Heilung bewirken kann in dem Moment.
Total. Und das ist genau das, was du sagst, ist so, so wichtig. Die meisten Menschen wissen nicht, wie kann ich jetzt den trauernden Ehemann oder auch die trauernde Mutter, wie kann ich die ansprechen? Und die meisten sagen, und das ist auch das, ich habe mit Müttern gesprochen, die ihre Kinder verloren haben.
Richterlich, ja.
Und sie sagen, das Schlimmste danach ist eigentlich, dass man nur noch die Frau ist, die ihr Kind verloren hat.
Ja.
Und selbst wenn einfach genau das, was du gerade beschrieben hast, Silke, genauso wie es dir ging, genauso geht es so vielen Menschen da draußen, bevor man einen Bogen macht dann, um diese Menschen einfach hinzugehen und zu sagen, pass mal auf, ich habe keine Ahnung, was ich sagen soll, ich habe keine Worte dafür. Und das ist mehr gesagt als alles andere, weil du sagst, ich sehe dich trotzdem.
Empfand ich so. Und es ist schön, dass du das so spiegelst, dass es anderen Menschen eben auch so geht. Ne? Weil dieser Satz mag so trivial klingen, dass man sagt, ich weiß nicht, was ich sagen soll.
Ja.
Bisschen kindisch vielleicht und naiv. Aber ehrlicherweise empfand ich den wirklich als sehr berührend dann oft. Ne? Es ist selten vorgekommen, dass das jemand so ausgedrückt hat. Aber ich habe das, die paar Male habe ich von diesen Menschen, die in der Lage waren, das zu sagen, sehr viel gelernt in dem Moment. Es ist ja auch ein Lernprozess, den du dann mitgehst, ne? Wie man mit Situationen, mit wirklich auch Trauer umgehen kann. Ich habe mir übrigens auch mal, ich hänge ja noch am Running Dinner, ob ich das Thema dann nennen soll oder nicht. So, und wir sind ja schon dabei, auch Thema Tod vielleicht mit einer gewissen Art Leichtigkeit zu besprechen. Aber ich kann das nur noch mal sagen, auch wenn das Menschen, die zuhören, sicher anmaßen oder auch schräg finden. Aber ich glaube, man muss sich ein bisschen darauf einlassen, zu sagen, okay, ist das nicht so, dass man das irgendwie mal ein bisschen lockerer sehen muss, im wahrsten Sinne des Wortes. Und habe dann gedacht so, was wäre eigentlich, wenn du mal einen Familienkreis, so ein Spielchen machst und sagst, lass uns mal eine Wehe-Wenn-Liste machen. Ich habe dir, glaube ich, mal irgendwann davon erzählt. Ja, so, ne? Ja. Dass du sagst, okay, so 5 Punkte auf meiner Beerdigung oder wenn ich sterbe. Wehe-Wenn. Was wären denn deine 3 Wehe-Wenns? So, angenommen, du stirbst. Was wäre auf deiner Liste, die man so abspeichern kann, wo man sagt, okay, Gott sei Dank hat sie es aufgeschrieben, da machen wir auch nichts falsch in ihrem Sinne.
Wehe, wenn ihr mich in eine Kapelle bringt. Ich stehe okay. da nur, um den Menschen, die dort sind, zu helfen und ihnen ihren Tag gut zu machen. Aber ich möchte dort nicht stehen.
Heilsam für mich, weil ich kann mich da nicht verlaufen. Nein, wir werden ja alle 110. So,
das wäre okay. auch nochmal ein interessantes Thema. Man muss übrigens Abschiede, Lebensfeiern, Trauerfeiern, wie auch immer man das nennen möchte, muss nicht in einer Kapelle sein. Es gibt, ich habe schon zu Hause Lebensfeiern begleitet oder in schönen Locations in der Lieblingskneipe desjenigen. Also cool. Das ist alles möglich und das wissen auch übrigens ganz viele Menschen gar nicht. Und deswegen wehe, wenn ihr mich in eine Kapelle bringt.
Okay, Punkt 1. Zweiter Punkt, wehe, wenn.
Wehe, wenn ihr Orgelmusik spielt.
Ey, komm, aber Orgelmusik ist eigentlich schön. Ich habe mal Keyboard und Orgel geübt, ja, früher als Kind. Ja, verstehe ich.
Und wehe, wenn ihr nicht wenigstens einen einzigen Prosecco auf mein Leben trinkt.
Ich möchte trotzdem, dass du 110 bist, auch wenn ich die Punkte super gut finde. Weil ich glaube, dass diese Wehe, wenn, man könnte das jetzt ausbreiten, ne?
Ja, warte, Silki, ich will das natürlich auch von dir wissen. Silki, toll. Das gebe ich jetzt mal direkt 1:1 zurück.
Ich bin die Lehrerin und stelle die Fragen.
Ja, das macht sie wirklich toll. Das finde ich sensationell. Und jetzt bin ich mal dran. Also, wehe, wenn. 3 hätten wir es gern.
Ja, genau. Ja, okay, wir machen 3. Also wehe, wenn man schwarz trägt. Also ich mag schwarz als Modefarbe, aber ich hasse es, wenn ich so eine Trauergemeinde schon erkenne an diesem nach außen getragenen Trauern. So, ne? Das möchte ich nicht. Für mich ist es wehe, wenn ihr mich nicht. Und ich möchte so eine Räuberpistole, ich möchte, dass man meine Asche klaut, also so aus der Urne und irgendwo hinbringt, so verstreut auf der Skipiste.
Du weißt schon, dass das verboten ist in Deutschland.
Das
ne?
ist mir manchmal auch egal, man muss Dinge wagen. Wenn mir irgendjemand zuhört, das, also egal. So, aber ich fände so dieses, wir fahren halt unglaublich gerne Ski und ich mag die Berge und den Schnee gerne, aber ich mag auch Berge zur Sommerzeit gerne. Und wir sind auch super gerne auf Mallorca. Wenn ich aber überlege, wo würde ich eigentlich das ist dies typische in alle Winde verstreut werden wollen, dann wären es die Berge, weil die eine mythische Wirkung auf mich haben und eine mystische Wirkung irgendwie auf mich haben. Bei Sonnenschein auf einem schönen Wanderweg und danach geht man auf eine Hütte, isst was, trinkt was, hört zünftige Musik dabei und da sind wir ehrlicherweise, Diane, beim Thema, um das Leben zu feiern, um dass ich da gewesen bin, dass ich den Menschen etwas mitgeben konnte. Und wehe, wenn, Michael, du dann jemals das Bild von mir von deinem Schreibtisch, Nachttisch aus dem Wohnzimmer, Badezimmer, ich werde mich überall platzieren, das schreibe ich auf, wo ich dann hängen möchte. Wehe, wenn du ein Bild auch nur wegpackst, mein kleiner Scherz. Aber ich werde mir auch noch kleine fiese Wehe-Wenns auf der Liste. Das ist eine kleine Challenge.
Ja, reichen da natürlich nicht.
Nein. Aber ich finde, es ist ein guter Anfang. Aber ich glaube, ich mache mir nur Gedanken, ob das nicht hilft, um auch Menschen bei diesem Weg zu begleiten. Ich glaube, dass du sagst, du kommst in Familien zu einem Zeitpunkt, der wirklich ganz, ganz schwer belastet ist. Haben Menschen immer eine Idee, wie der Verstorbene beerdigt werden möchte?
Nein.
Und ist das nicht eigentlich schlimm, dass man über den letzten Weg nicht selber bestimmt?
Ja, es ist ganz schwer für die Angehörigen, ganz besonders wenn zum Beispiel Kinder noch ganz jung sind, ne, und das überhaupt noch nie thematisiert war. Und es ist ja so, dass an diesem Moment gibt es nur noch diese eine Aufgabe, diese eine Verantwortung, diese eine Sache, die man für den Menschen, den man verabschiedet, tun kann. Und diese Sache möchte man gut tun. Die meisten Menschen möchten es gut tun und möchten gerne dem oder derjenigen gerecht werden. Und wenn dann, das habe ich schon ganz oft erlebt, wenn das eben völlig aus dem Leben gerissen passiert ist, es überhaupt gar keine Vorbereitung darauf gibt. Das ist übrigens unabhängig vom Alter. Es gibt auch genug sehr viel ältere Menschen, die bis zu ihrem Tod niemals darüber sprechen. Und es ist egal, in welchem Alter die Kinder sind oder der Mann oder die Frau. Es ist immer total schwer, dann diese Entscheidungen zu treffen. Und deswegen würde ich sehr begrüßen, wenn man sich mit diesem, vielleicht mit dieser Idee, wehe wenn, einfach vorher mal zusammensetzt, das idealerweise auch wehe, aufschreibt.
Wenn ihr nicht mein Lieblingslied spielt, ja. Wehe, wenn ihr mich in einen Anzug steckt, genau. Und nicht in meinen Jogginganzug, weil ich liege da jetzt, ne, für den Rest der Zeit.
Weil es kann für die Trauer auch wirklich ganz, ganz befriedigend auch sein, zu wissen, wir haben das heute so gemacht, wie unsere Mama, unser Papa oder auch wer auch immer, unser Bruder, unser Freund, unsere Freundin das gerne haben wollte. Und dann fühlt es sich gut an.
Und ich glaube, das ist so vielleicht die andere Seite der Medaille, weil Menschen das natürlich vielleicht auch nicht mögen. Und nicht jeder ist vielleicht in der Lage, ein Gespräch so locker zu führen. Ich habe das noch nie so locker geführt und nicht ernsthaft damit auseinandergesetzt. Ich mache das jetzt so ein bisschen an der Oberfläche spaßhaft, weil wir einfach gut Dinge raushauen können. Ich habe bestimmte Vorstellungen, aber wir haben das natürlich auch für uns nicht festgelegt. Wir haben bestimmte Dinge geregelt, wie eine Patientenverfügung, wie eine Vorsorgevollmacht, was ich ehrlicherweise nur jedem empfehlen kann, das zu tun. Ja. Wir haben eine Verpflichtung auch den Mitmenschen gegenüber. Man muss sich absichern. Und da geht es um das Testament, es geht um die Vorsorgevollmacht und es geht um die Patientenverfügung, um diejenigen, die bleiben müssen, in dem Fall bleiben dürfen, abzusichern, aber auch Entscheidungen abzunehmen. Ich glaube, das ist nur ein kleiner Einschub, extrem wichtig. Jetzt ist es natürlich so, dass du mit Kindern nicht darüber reden kannst an der Stelle, wie würdest du beerdigt werden, weil das Kind wird nie wieder schlafen können. So. Also mindestens nicht auf die Art. Ich glaube, mit Kindern kann man über Tod sprechen, muss man auch, gibt tolle Kinderbücher. Ich glaube aber auch, dass Menschen, wenn sie die Entscheidung treffen müssen, weil eben nichts hinterlassen ist, das auch als Art Verbindung empfinden dürfen und sich wirklich in die Rolle versetzen können. Und da ist deine Rolle wahrscheinlich so wichtig, mal reinzuhören und zu sagen, was ihr kennt diesen Menschen am allerbesten als Angehörigen. Was glaubt ihr, täte diesen Menschen gut? Was möchte er? Weil das ist ja nochmal die Verbindung dann am Ende, oder? Dass man so wirklich reingeht und sagt, wer war es eigentlich? Und was können wir jetzt noch Gutes tun?
Ja, ganz genau. Das ist genau das, was es ja dann in diesem Gespräch, was ich auch herausfinden will, ne? Genau in diesem Gespräch. Ganz oft ist es ja völlige Überforderung in dem Moment. Viele sagen zu mir, wir haben darin noch keine Erfahrung. Dann sage ich immer, ja, das ist schön, das freut mich für Sie.
Ja.
Weil es erstmal was gut ist, dass es so ist, ne?
Ich glaube trotzdem, dass wir in die Caption unsere Wehe-Wenn-Liste hängen sollten. Und mal dazu auffordern, wenn ich drüber nachdenke, das wirklich auch zu tun. Jetzt habe ich aber trotzdem noch eine despektierliche Frage der Kirche gegenüber. Ich habe ja eben schon angefangen zu kritisieren. Jetzt stelle ich mir vor, heute katholische Beerdigung. So angenommen, meine Cousinen und mein Cousin hätten sich dazu entschlossen, ihre Mutter auch durch eine Trauerrednerin oder einen Trauerredner begleiten zu lassen auf dem letzten Weg. Wie findet denn das so ein Pastor? Freuen die sich, wenn du kommst?
Nein.
Oh.
Okay, das kann ich so nicht stehen lassen. es gibt, und das muss ich auch ganz klar sagen, es gibt immer noch Kirchen, Gemeinden, was auch immer, in denen betreten darf ich sie schon, aber ich darf darin kein Wort sprechen. Also es gibt dann wirklich die Anweisung, Liane, hier an dieser Stelle, du weißt Bescheid, nichts sagen. Also damit ist wirklich gemeint, ich darf da gar nichts sagen.
Wie du bist dann, also du bist in diesem Raum?
Es passiert manchmal, dass ich auch in diese Räumlichkeiten komme, weil eben zum Beispiel Angehörige sich dazu entscheiden, obwohl eben der oder die Verstorbene katholisch war zum Beispiel, aber sagen, wir möchten eben eine freie Rednerin haben, die sich dann für mich entscheiden. Dann gibt es die Alternativlösung, dass wir eben an einen anderen Ort gehen, wie vorhin schon mal angeschnitten. Oder viele Beerdigungsinstitute haben auch eigene Andachtshallen oder Feierhallen. Und dann gehen wir aber im Anschluss, weil zum Beispiel für die Familie ein Grab auf diesem katholischen Friedhof ist. Und dann gibt es manchmal eben diese Variante, dass wir uns in der Kirche dann treffen.
Also wie es heute war.
Genau, und von dort aus dann weitergehen, weil die Zeremonie findet dann ja dort nicht mehr statt. Und dann kriege ich, also alles erlebt, kriege ich schon Ansagen hier, aber Sie wissen Bescheid, ne? Hier sagen Sie mal nichts. Ja, keine Sorge, ich mache Handzeichen, kann damit ja umgehen, alles in Ordnung. Möchte aber auch gleich ergänzen, bevor wir das hier so stehen lassen. Das ist natürlich, es gibt einen Unterschied, ne? Also zwischen Pfarrer, Pastoren, Pastorinnen und Pfarrerinnen. Ich hatte auch jetzt schon mal, und das ist noch gar nicht lange her, einmal die Möglichkeit, mit einer Pfarrerin zusammen einen Abschied zu machen. Und zwar in der Kirche. Und ich sage jetzt mal nicht den Namen der Pfarrerin, um sie hier nicht irgendwie in eine komische Situation zu bringen, aber sie hat mir verraten, dass auch für sie gar nicht so einfach war, das zu erklären, dass wir das zusammen machen. Entstanden ist das von einer Freundin von mir, einer sehr guten Freundin, der Vater verstorben ist. Und Das sind zwei Geschwister und die eine Schwester hat sich eben gewünscht, weil sie eine große Verbindung dazu hat, dass die Pastorin spricht. Und meine Freundin hat sich eben gewünscht, dass ich spreche. Und so haben wir über diesen Weg es geschafft, gemeinsam den Papa zu verabschieden.
Ich muss da tief durchatmen, weil das ist natürlich, also das ist wunderschön. So würde man sich's vorstellen. Und gleichzeitig ist die Geschichte dahinter, aber es ist eigentlich immer noch nicht, auch 2025, nicht normal und nicht, teilweise hast du das eben ja auch so formuliert, nicht gewünscht, nicht gewollt oder nicht in der Tradition. Nennen wir es mal neutral, nicht in der Tradition. Das ist ja manchmal gar nicht die Entscheidung vielleicht eines einzelnen Pastors, der sich auch weit hinauslegen müsste oder einer Pastorin, sondern die sagen, okay, das ist eigentlich ist das nicht Duktus oder nicht üblich oder nicht so. Aber das erzürnt mich. Denn die Institution Kirche, ich habe ja gerade gesagt, ich stehe ein bisschen damit auf Kriegsfuß. Und da können wir eine Zusatzdoppelfolge draus machen, warum. Und ich meine nicht, dass ich Menschen sagen möchte, okay, du kannst dich nicht an dem Glauben halten oder du kannst, diese Riten sind vielleicht wichtig, die sakralen Momente sind wichtig, die Sakramente sind wichtig, Gebete sind wichtig, whatever. Jeder findet seinen Halt darin. Und als meine Mutter übrigens damals verstorben ist, wir waren alle ja in der katholischen Kirche und sind brav zu Gottesdiensten gegangen. Ich habe immer gedacht, meine Mutter entzieht sich, die ist nachmittags immer, samstags war eine Vorabendmesse oder sonntags musste sie kochen und samstags hätte sie ja auch gehen können, da ist sie zur Nachbarin gegangen, die so einen Tante-Emma-Laden hatten und hat Eier geholt. Immer, naja, egal, vielleicht konnte sie auch wirklich nicht. Ich empfand meine Mutter aber nicht als extremst gläubig und trotzdem, als sie wirklich im Sterbeprozess war, hat sie nach dem Pastor gefragt und hat gebeten, dass er kommt, um mit ihm zu beten, um das Vaterunser nochmal zu beten, um die letzte Salbung oder letzte Ölung zu erhalten und so. Das fand ich für mich faszinierend, weil ich meine Mutter nie Zeit meines Lebens oder das kurze Zusammenleben mit ihr als gläubig empfunden habe. Und trotzdem war das scheinbar ihr Halt, der ihr unfassbar wichtig war, dass der Pastor kommt. Deswegen mag ich das gar nicht verurteilen. Mir geht es nur um folgenden Punkt. Wenn Kirche als verbindendes Element dann eben auch gesehen wird, haltgebendes Moment, dann muss sich Kirche doch auch zur Welt öffnen. Dann ist es doch sozusagen eine weltliche Einrichtung, wo jeder seinen Platz findet. Und wenn ich jetzt kommen würde und sagen würde, ich möchte den Abschied in der Kirche, aber ich möchte eben auch die persönlichen Worte, die vielleicht der Kirche so nicht gegeben sind, sondern die eine Trauerrednerin leisten kann, dann würde ich ehrlicherweise einfordern, dass die Kirche, egal ob evangelisch, katholisch oder sonst was für eine Religion, gerade Menschen wie dir mit offenen Armen entgegensteht. Und es wäre dann, wenn es heute eine Forderung in diesem Podcast gäbe, dann wäre es, liebe Kirche, macht die Arme auch für Trauerredner. Das kann für Menschen sehr, sehr hilfreich und sehr wichtig sein in dem Moment.
Ja, absolut. Das wäre natürlich auch einer meiner Wünsche, denn es am Ende, es geht doch gar nicht, es geht weder um mich, es geht noch um den, also aus meiner Sicht, es geht nicht um den Pfarrer, den Pastor, um mich als Rednerin. Es geht einzig und allein um den Menschen,
genau,
den wir dort verabschieden und den Angehörigen den Abschied zu gestalten, so wie sie ihn für sich als einen guten Abschied empfinden. Und als wir das Beispiel, was ich gerade gesagt hatte mit dieser Pfarrerin zusammen, das war super, ne? Also die war ja total offen, die war fand das auch toll. Ich übrigens auch, ich habe auch viel gelernt in der Zeit und sie sagte mir genau das Gleiche. Und wir haben doch miteinander genau das kombiniert. Ich konnte das Leben erzählen, so mit, wie ich es eben tue, was auch meine Art dazu ist. Und sie konnte den Segen mitgeben, den sich eben viele Menschen trotzdem wünschen. Ist das nicht eine tolle Kombination?
Ja.
Also eigentlich perfekt, oder?
Und ich glaube, das ist so, ich meine, wir müssen ja auf die Uhr gucken, die Männer kommen gleich wieder, wenn wir denen erzählen. Wir haben die ganze Zeit über den Tod gesprochen, dann zeigen die uns einen Vogel. Aber
die Zeit rennt hier immer wie im Flug.
Aber wenn man das, wenn ich das so als Lehrerin, als Lernziel zusammenfassen würde, dann ist es das, glaube ich, dass man den Tod als Bestandteil des Lebens begreift, dass man miteinander darüber redet, ob das eine Wenn-Liste oder ernsthafte Gespräche sind, vollkommen egal. Und dass man vor allen Dingen alle, die Anteil haben können, einen Abschied zu gestalten, die Möglichkeit gibt, sich miteinander zu verbinden und miteinander diesen Abschied zu gestalten. Ich finde es schön, dass du das so gesagt hast. Nee, Antchen, wir haben hier noch ein Prosecco stehen. Ich glaube, wir sollten jetzt eher mal auf das Leben anstoßen. Darauf, dass wir, Liane und ich werden übrigens 110. Wir sind ungefähr gleich alt, falls dich da jemand fragt. Ich weiß nicht, wollen wir auch mal über Botox sprechen, ob wir das bis 110 so glatt schaffen oder was? Das wird auch nochmal eine Folge, wie wir eigentlich dazu stehen, glaube ich. Haben wir gerade so entwickelt.
Ja, das können wir auch nochmal machen. Sehr gut.
Lass uns auf das Leben anstoßen. auf genau. die Liebe, das Leben, die Menschen, die wir um uns haben und jeden Tag, den man, glaube ich, insbesondere genießen sollte, solange wir gesund sind, solange wir das Leben genießen dürfen und solange morgens wieder die Sonne aufgeht. Kein Mensch weiß, wie lange das ist.
Das hast du wunderschön gesagt und genau
so. Oder? Das war das Lernziel dieser Stunde. Wir machen jetzt den Prosecco auf, sonst wird es zu pathetisch.
Wir verabschieden uns hier wieder mal in eurem Podcast ohne Namen und wie immer auch hier nochmal an euch die Anregung. Vielleicht war auch heute das eine oder andere dabei, wozu ihr noch viel mehr hören wollt. Also ihr merkt schon, darüber können wir noch lange sprechen. Schreibt es uns doch in die Shownotes und wir gehen sehr, sehr gerne darauf ein und vielleicht fällt euch noch das eine oder andere Thema dazu ein, was ihr noch ergänzend dazu wissen wollt. Immer her damit. Wir sprechen mit euch darüber.
Und nächstes Mal frage ich dich nach einem peinlichen Moment, den du erlebt hast. Nicht eine verlaufene Beerdigung, vielleicht was anderes. Leute, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.